Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Februar 1993.
Heute wollten wir einmal versuchen, wie unser Glück denn aussieht. Wir riefen bei renommierten deutschen Autovertretungen an, ob wir denn den Urlaub diesmal mit mobilen, genauer gesagt mit automobilen Geräten planen könnten und wo es denn günstiger sei und wie man an sowas etwa rankäme. Beim guten Stern auf allen Straßen hatten wir zunächst nicht so richtig Glück. Die verwiesen uns an die Konkurrenten der gleichen Wagenklasse, ob wir nicht lieber einen 713i haben wollten. Und die oberbayerischen Motorenwerke seien doch gut im Geschäft. Dort wollte man aber eher die bayerische Lobby bei Laune halten. Wir befinden uns ja in Baden-Württemberg. Sie machten es lieber auf ihre bayerische Art. Hin und wieder würden sie im Übrigen auch ihre Motorräder zur Verfügung stellen. Da wir also wieder zurück an die landesübliche Marke verwiesen wurden, noch einmal der Versuch. In Stuttgart fragt man uns, ob wir denn immerhin was mit dem Präsidium des SC Freiburg zu tun hätten. Dann können sich doch eventuell was machen lassen. Immerhin habe ihr, Meier Vormelder, auch sowas gedreht. Wir konnten hingegen unsere guten Beziehungen zur Alternativszene vorweisen. Die würden ja auch so langsam in die guten Autos kommen, so ab 190e aufwärts. Ob das nicht ausreichend sei für eine freizügige Urlaubsplanung? Ja, meinten die aus Stuttgart, so am Telefon ließ sich darüber schwer verhandeln. Wir werden also sehen. Heute Abend wenig Verhandelbares, sondern Nachgerichtetes oder Neues Gerichtetes, auf das wir vielleicht in einer Stunde etwas klüger wären, die Themenübersicht. Wer fängt denn an?
Ja, zuerst mal guten Abend, kurz Meldungen, eine Menge heute Abend und dann längere Beiträge. Einmal über Mexiko, dort beziehungsweise in den USA werden demnächst 18 Mexikanerinnen, ja, wenn nichts passiert, zur Todesstrafe wurden verurteilt und die Strafe vollstreckt.
Danach wird es einen Beitrag geben über eine Konferenz, die im vergangenen Dienstag zu Ende gegangen ist. Die Konferenz heißt offiziell gegen illegale Zuwanderung. Über das, was dort beschlossen wurde und welche Ergebnisse das, welche Auswirkungen das hat, wird es einen kleinen Bericht geben.
Dann der nächste Beitrag ist zur Lagerkampagne, die bundesweit angelaufen ist. Mit Lager sind die Flüchtlingslager gemeint. Es gibt jetzt
was in der letzten Woche in Bonn gegründet worden ist und was ihre Absichten sind. Etwas zu einem Deutschen, der vor 10 Jahren in der Türkei inhaftiert war, 7 Monate lang genauer gesagt. Und zum Schluss etwas zu Stefan Waldberg, der derzeit in der Türkei inhaftiert ist. Das alles in den folgenden 60 Minuten und telefonisch sind wir dann auch erreichbar oder während dieser Zeit erreichbar unter der Nummer 0761 31 028. Und wer es heute nicht hören kann, morgen in der Wiederholung ab 10 Uhr.
Gestern Abend in Freiburg auf der Kaiserstuhlstraße nahe dem Hauptfriedhof. 2 Algerier werden von bislang Unbekannten überfallen und einer von ihnen schwer verletzt. Es handelt sich um Flüchtlinge, die derzeit in der Unterkunft St. Christoph kaserniert sind. Bislang ist der Hintergrund dieser Attacke unbekannt. Bekannt hingegen ist, dass einer der Angegriffenen schwer verletzt in die Klinik eingeliefert werden musste und heute außer Gefahr ist, nachdem die Verletzung zunächst recht ernst aussah. Weitere Angaben sind dazu derzeit nicht möglich.
Polizeihilfstruppen, sogenannte Hilfs-Sheriffs, kommen in der BRD immer mehr ins Gerede. Dass sich die neuen Nazis, die Hilfs-Sheriff-Truppe in Berlin, als Tummelfeld ihrer Interessen auserkoren haben, kümmerte den regierenden Bürgermeister von Berlin-Diebken offenbar wenig, als er sich nun schützend vor diese Polizeitruppe stellte. Auch Innenminister Seiters ist von dem Konzept Hilfstruppen sehr angetan. Eine solche Truppe soll nämlich jetzt nach seinen Wünschen zur Unterstützung des Bundesgrenzschutzes angeschafft werden, um die BRD vor der Göppelschen Propagandachimäre Asylantenflut aus dem Osten zu schützen. In der Praxis wie in Worten zeigt die Bundesregierung nun immer deutlicher, welch Geisteskind sie ist. Nach Aussagen von BGS-Kommandanten sei diese Idee auf riesengroßes Interesse gestoßen. Es gäbe inzwischen Tausende von Bewerbungen. Wer sich dort meldet, wird nicht schwer zu erraten sein. Verfassungsschützer wissen schon lange, dass sich die Nazis verstärkt um Aufnahmen in Polizei, BGS und Armee bewerben. Der Staat übernimmt damit nur das, was einige gut situierte Bürger in Gemeinden an der tschechischen Grenze praktizieren sollen, nämlich Skins für 1000 Mark anzuheuern, um Jagd auf Flüchtlinge zu machen. Zukünftig wird dies mit staatlicher Bezahlung und mit staatlicher Billigung geschehen.
Es spukt hin und wieder im Äther. Das ist nicht neu und manchmal ist der Anlass auch ernst genug, um den schlechten Ätherwellen einen wichtigen Informationsgehalt zu verpassen. Das war schon mal ärgerlich für den Südwestfunk, als Radiopiraten zum Beispiel während des Golfkrieges auf ihre Frequenz gingen, um dort Wichtiges zu verkünden. Das ist hin und wieder in den Frühzeiten von Radio Dreieckland selbst versucht worden, mit mehrheitlichem Erfolg. Nun allerdings eine andere und neue Note. Was den Bullen bislang immer so erschien, als seien rechte Kreise zu technischen Neuerungen nicht imstande, wurde von dieser Seite deutlich widerlegt. Am Mittwochmittag probierten sie, die Frequenz von Radio Dreieckland zu besetzen. Noch etwas unbeholfen, aber doch deutlich zu vernehmen, wie es dann klang. Und nun gilt es, sehr gut zuzuhören.
Noch nicht im Krankenhaus verbringt, dann stellst du deine Aktivität sofort ein. Wir hoffen, du hast diese Warnung in vollem Umfang verstanden.
So war es zu hören Mittwochmittag in einer Wiederholungssendung. Und es wäre vielleicht auch nicht das erste Mal. Es ging nämlich um computergestützte Drohungen und um die Aufforderung, die eigenen Aktivitäten einzustellen, sonst würde man sich im Krankenhaus wiederfinden. Deutliche Worte, oder nicht? Immerhin widerlegt es die dümmliche Abwicklungstaktik der Bullen, dass in Faschokreisen so ein technischer Stand, um eine einfache Rohrbombe zum Beispiel mit ein paar Chemikalien zu füllen, nicht erreicht worden wäre. Und wenn die technischen Möglichkeiten, an den Transmitter für die Radioprogramme zum Beispiel ranzukommen, bestehen, dann geht sicherlich auch mehr. Dass Drohanrufe und Ankündigungen in der letzten Zeit zugenommen haben, belegen auch zusätzliche Informationen. So berichten verschiedene Leute davon, dass sie in der letzten Zeit mit solchen Bedrohungen konfrontiert waren. Mal wurden Goebbels-Reden am Telefon vorgespielt, mal wurden technische oder telefonische Schwachsinnigkeiten ausgeplaudert. Und das hat dann wohl doch mehr als Methode. Zur Erinnerung noch einmal den Teil, der am gestrigen Tage hier über die Frequenz von Radio Dreieckland ausgestrahlt worden ist.
Noch nicht im Krankenhaus verbringt, dann stellst du deine Aktivität sofort ein. Wir hoffen, du hast diese Warnung in vollem Umfang verstanden.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Februar 1993.
Eine ganz kurze Kurzmeldung. Gebärstreik im Osten. In den neuen Bundesländern wurden im vergangenen Jahr nur etwa halb so viele Kinder geboren wie noch 1990. In den alten Bundesländern sank die Geburtenrate zu 1991 um 0,3%. Insgesamt erblickten im Jahre 1992 2,7% weniger Kinder das Licht dieses unwirtlichen Landes.
Der Hungerstreik der kurdischen Menschen, der am Montag spektakulär mit dem Besuch im Freiburger Münster begann, ist gestern Abend beendet worden. Nach Angaben der kurdischen Leute kam es am gestrigen Abend dann noch zu einem Gespräch mit dem Oberbürgermeister Böhme und dem Bürgermeister See. Bereits vorher hatten sich einzelne Fraktionen mit Vertretern der Kurden im Hungerstreik in Verbindung gesetzt. Damit waren die wichtigeren Forderungen erreicht worden. Schon zuvor hatten Fraktionen im Freiburger Gemeinderat in einer Entschließung an das Auswärtige Amt sich für die Freilassung von Stefan Waldberg eingesetzt. Es wurden zusätzliche Gespräche eingefordert, um dann über die Lage der Kurden Informationen weiterzugeben. Eine eventuelle Delegation, die die Stadt Freiburg mittragen soll, steht allerdings noch aus, um die Situation in Kurdistan selbst zu untersuchen. Und in der Frage eines Lieferstopps deutscher Waffen an die Türkei fühlt sich der Gemeinderat ohnehin überfordert, obwohl Litev oder VDO doch ihre Produktion in Freiburg haben. Ob auf der nächsten Gemeinderatssitzung am 9. März dann über die Lage in Kurdistan diskutiert wird, steht noch so ziemlich offen.
Wieder Gründungsparteitag der Kommunistischen Partei Russlands. Am Wochenende fand in der Nähe von Moskau der zweite Parteitag der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation statt. Im Untertitel nannte er sich einen außerordentlichen Rekonstruktions- und Wiedervereinigungsparteitag. Rekonstruiert werden musste die Partei, weil sie in den Tagen des Augustputsches von Jelzin verboten wurde. Die Rekonstruktion wird nun möglich, nachdem das oberste Verfassungsgericht Russlands eine Teilaufhebung des Verbotes ausgesprochen hatte. Ein Wiedervereinigungsparteitag ist nötig, weil sich inzwischen die verbotene KPDSU in mehrere Kleinstparteien aufgespalten hatte. Auf dem Parteitag waren daher auch die russische kommunistische Partei Bolschewiki, die russische kommunistische Arbeiterpartei und die von dem Historiker Roy Medvedev geleitete Partei der sozialistischen Arbeit. Medvedev machte sich in den letzten Jahrzehnten einen Namen mit der Untersuchung der gesellschaftlichen Umstände, die zu den Massenrepressionen der 30er Jahre führten. Erst jüngst erschien sein hervorragendes dreibändiges Werk über diese Zeit als Frucht seiner langjährigen Forschungen. Die 700 Delegierten des Kongresses diskutierten kontrovers über das neue Parteiprogramm. Auch die wiederhergestellte KP kommt nicht um die neue Marktwirtschaft herum. Denn wir glauben, dass Sozialismus und Markt miteinander vereinbar sind. So meint es zumindest der Diskussionsleiter der Konferenz, Valentin Kupzow. Als Vorbild wurden die chinesischen Erfahrungen gesehen. Gestritten wurde auch über die Formulierung des Programmentwurfs, dass man gegen die Verwandlung von Grund und Boden in Privateigentum sei. Die beschlossene Fassung lautet nun, Zitat, für die unentgeltliche Übergabe des Bodens an staatliche, kollektive und private Farmen zur unbefristeten Verfügung und Nutzung. Ein weiterer Beschluss macht die Doppelmitgliedschaft in verschiedenen kommunistischen und sozialistischen Parteien möglich, zumindest solange nicht die letztendgültige kommunistische Partei wieder erstanden ist. Roy Medvedev geht davon aus, dass die Partei zum Ende des Jahres 1 Million Mitglieder haben wird. Das mag nicht utopisch sein, denn seitdem das Verfassungsgericht vor einigen Wochen das Verbot teilweise aufgehoben hat, stieg die Zahl der Mitglieder auf 450.000.
Die Polizei der militärischen Diktatur in Paraguay hat grausamen Buch geführt. In der Zeit zwischen 1954 und 1989 listete sie in geheimen Akten die Ermordung, die Folterung, die Entführung und das sogenannte Verschwindenlassen von Oppositionellen auf oder solche, die sie dafür hielt. Dies kommt nun durch Nachforschungen ans Tageslicht. Erstaunlich genug, dass nunmehr mittels dieser Akten der Nachweis geführt werden kann, welche Täter gegenüber welchen Opfern gemordet haben. Eine im Auftrag der UNO arbeitende Kommission ist am Sitz der ehemaligen Sicherheitspolizei fündig geworden. Die dort entdeckten Akten beweisen überdies die engen Verbindungen zwischen den Folterregimes von Paraguay, Argentinien, Chile, Uruguay, Brasilien und Bolivien. Hinzugefügt werden muss, dass alle diese Foltergeneräle durch die Schule der USA gegangen sind, die in Panama oder anderswo mit Hilfe der CIA diese Militärs trainiert hatte.
In El Salvador sind erneut zwei Aktivisten für die Menschenrechte ermordet worden. Einen Tag, nachdem bekannt wurde, dass die Befreiungsfront Farabundo Martí Schritt für Schritt den beschlossenen Vertrag mit der Cristiani-Regierung erfüllt und in diesem Fall 56 Luftabwehrraketen an die Beobachtungskommission der UNO übergab, schlugen die Todeskommandos zu. Zwei Mitglieder des Komitees der Angehörigen von verschwundenen und aus politischen Gründen ermordeten Personen, Code Femme, wurden von unbekannten Militärs bei einer Autofahrt gestoppt, dann gefesselt und mit chemischen Substanzen verletzt. Anschließend wurden sie erschossen. Ein Zeichen dafür, dass ein Frieden in diesem Land noch längst nicht Wirklichkeit geworden ist.
Eine Meldung aus einer Nachrichtenagentur hat folgenden Wortlaut, der uns auch mitteilenswert erscheint. Die israelische Armee hat den Vorwurf bestritten, sie habe im Gazastreifen 6 Araber standrechtlich erschossen. Vielmehr seien die Männer bewaffnet gewesen und hätten Soldaten angegriffen. Mit was waren sie wohl bewaffnet? Mit Steinen oder mit Palästinatüchern? Oder haben sie Soldaten etwa deshalb angegriffen, weil diese zuvor mal wieder, wie so oft, in eine Beerdigung reingeschossen haben?
Indien. Während Kanzler Kohl heute nach Indien reist, protestiert die Internationale Menschenrechtskommission FIAN gegen Übergriffe der indischen Polizei auf gewaltfreien Widerstand gegen die im Narmada-Tal vorgesehenen riesigen Staudämme. Rund 200 Polizisten schossen, verhafteten und plünderten Ende Januar in dem Dorf Anjanwara, als die Bevölkerung gegen die Landvermessung protestierte. Dieses Dorf ist eines von 17 Dörfern, die umgesiedelt werden sollen. Insgesamt sind 150.000 Menschen betroffen. Zudem werden große Waldflächen überflutet. Der Staudamm wird von der Weltbank gefördert und auch mit Mitteln aus deutscher Entwicklungshilfe finanziert. FIAN fordert Kohl deshalb auf, Zitat, machen Sie Ihren Gesprächspartnern unmissverständlich klar, dass es für hiesige Steuerzahler unerträglich ist, wenn Ihre Entwicklungshilfe nur mit dem Knüppel unter die Leute zu bringen ist.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Februar 1993.
In Mexiko gibt es keine Todesstrafe. Dennoch warten 18 Mexikanerinnen in mehreren US-Gefängnissen auf die Vollstreckung des Todesurteils. Letzte Woche wurde in Mexiko eine Liste mit 190 Hispanos veröffentlicht, die in den USA zum Tode verurteilt worden sind. Vor allem die Tatsache, dass unter den 190 Hispanos 18 mexikanische Staatsangehörige sind, sorgte für Empörung. Der Druck der Öffentlichkeit ist so groß geworden, dass der mexikanischen Regierung nichts anderes übrig geblieben ist, als endlich diplomatische Schritte zu unternehmen. 1980 wurden in Chicago 4 Mexikaner zu lebenslänglichen Freiheitsstrafen verurteilt. 1990, 10 Jahre später, konnte man beweisen, dass sie unschuldig waren. In Mexiko sorgte dieses Unrecht damals für Empörung, denn es wurde deutlich, dass Mexikanerinnen in der Regel kein Geld für einen Rechtsanwalt haben, mangelnde Kenntnisse der englischen Sprache besitzen und neben den Schwarzen ein beliebter Sündenbock sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass die amerikanische Justiz noch einmal irren könnte, und die Tatsache, dass in Mexiko die Todesstrafe strikt abgelehnt wird, zwang den mexikanischen Außenminister, die Urteile als grausam und unmenschlich zu bezeichnen. Außerdem ist die Empörung in Mexiko zurzeit groß, denn jeden Tag werden neue Fälle bekannt, die deutlich zeigen, wie willkürlich die amerikanische Justiz mit Mexikanerinnen umgeht. Am vergangenen 27. Januar sollte in Dallas das Todesurteil gegen Ramón Montoya vollstreckt werden. 6 Stunden vorher akzeptierte der amerikanische höchste Gerichtshof eine Verschiebung des Urteils aufgrund eines Gesuches des Rechtsanwalts, der von der mexikanischen Regierung berufene Anwalt hatte Berufung eingelegt, da Montoya 1988, als er festgenommen wurde, unter rechtswidrigen Umständen gestanden hatte. Er wurde ohne Rechtsanwalt verhört und außerdem wurde ohne seine Erlaubnis sein Haus durchsucht, wobei die Waffe gefunden wurde, mit der ein Polizist in Texas ermordet worden war. Wenn nichts geschieht, wird am 9. März Ramón Salcido in der Gaskammer von San Quintín sterben. Ramón Salcido ist nach Mexiko geflohen, um dem Todesurteil zu entfliehen, nachdem er seine ganze Familie getötet hatte. Er wurde bis Mexiko verfolgt, dort entführt und illegal zurück in die USA gebracht. Das mexikanische Außenministerium hatte damals protestiert, aber die US-Regierung hat bis jetzt nicht reagiert. Außerdem wurde vor kurzem in den USA ein Gesetz verabschiedet, das die USA legitimiert, außerhalb ihrer Grenzen polizeilich vorzugehen. Rein juristisch gesehen ist die mexikanische Regierung dazu gezwungen, den 18 mexikanischen Staatsangehörigen, die auf die Vollstreckung des Todesurteils warten, Hilfe zu leisten. Innenpolitisch muss sie etwas tun, um den Druck der Öffentlichkeit zu dämpfen. Außenpolitisch wird jede Handlung die Beziehungen beider Länder beeinträchtigen, denn die USA sind nicht gerade gewöhnt, nachzugeben. Aber die Mexikanerinnen auch nicht.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Februar 1993.
Am vergangenen Dienstag endet in Budapest eine Konferenz, die einen weiteren Markierungspunkt für das Konzept Festung Europa setzte. 2 Tage diskutierten die Innenminister von 33 europäischen Ländern darüber, wie sie Menschen, die vor Folter, Unterdrückung und sozialer Ausbeutung aus ihren Heimatländern fliehen, an der Grenze aufhalten und wieder zurückschicken können. Was hat die Konferenz beschlossen? Es sollen mit modernster Technik ausgerüstete Polizeieinheiten aufgestellt werden, die ihre Daten und Informationen untereinander austauschen können. An den Grenzen soll es verschärfte Ausweis- und Personalkontrollen geben. Außerhalb der Grenzübergänge sollen mobile Überwachungstrupps geschaffen werden, die rund um die Uhr im Dienst sind und mit Hubschraubern und hochwirksamer Ausrüstung ausgestattet sind. Als besonderen Erfolg wertet es der bundesdeutsche Innenminister Seiters, dass es gelungen sei, Absichtserklärungen der Teilnehmerstaaten zu erhalten, in nächster Zukunft Verträge über die Rücknahme von Flüchtlingen aus der BRD abzuschließen. Hinter diesen Verträgen ist die Bundesregierung schon seit geraumer Zeit hinterher. Mit Polen und der Tschechischen Republik sind die Verhandlungen über den Abschluss solcher Verträge bisher am weitesten gediehen. Was sind die Konsequenzen aus diesen Verträgen? In der Praxis bedeuten sie, dass Polen und Tschechen den Deutschen die Dreckarbeit abnehmen. Bei der unappetitlichen Grenzsicherung nach Osten durch elektronische Überwachung mit Radar und allem anderen Möglichen, einschließlich der Stationierung von bundesdeutschen Grenzsoldaten an den Grenzen Polens und der Tschechischen Republik zu ihren jeweiligen Nachbarstaaten. Die BRD schafft sich so ein Cordon sanitaire, einen Schutzgürtel weit außerhalb der eigenen Grenzen, jenseits von Bug, Karawanken und Meeren, hinter dem dann der wilde Osten beginnt. Die von den Bonner Asylbeschlüssen betroffenen Länder sträubten sich zunächst gegen diese Auswirkungen, mussten aber sehr schnell einsehen, dass ein Widerstand gegen die neue, alte Vormacht Deutschland zwecklos ist. Zwar erklärte der polnische Staatspräsident kürzlich noch trotzig, die Polen würden Spalier stehen und die Asylbewerber nach Deutschland durchmarschieren lassen, aber durch eine Drohgebärde aus Bonn wurde der ehemalige Gewerkschaftsführer schnell zur Raison gebracht. Die Bundesregierung drohte einfach mit der Wiedereinführung des Visazwangs für polnische Staatsbürger und machte der polnischen Regierung klar, dass sie nicht damit rechnen könne, sehr schnell in die EG aufgenommen zu werden. Schon allein das wirkte. Auch die Tschechen haben bereits den neuen deutschen Stil kennengelernt. Als deren Innenminister Jiří Rummel kürzlich nach Bonn kam, überrummelte ihn sein Amtskollege Seiders mit einem schon vorbereiteten Rückführungsabkommen. Rummel widersetzte sich der Forderung, noch an Ort und Stelle ein Papier zu unterschreiben, das die deutsche Grenze faktisch an die neue tschechische Ostgrenze zur Slowakei verlegt hätte. Aber diese Weigerung war nur kurzfristig. Inzwischen hat der tschechische Botschafter in der BRD angekündigt, dass seine Regierung keine Probleme mehr darin sieht, ein Abkommen mit der BRD zu unterzeichnen. Der Asylkompromiss, der am vergangenen Dezember abgeschlossen wurde, nimmt somit langsam Gestalt an. Eine Pufferzone sogenannter sicherer Drittstaaten wird die BRD gegen Osten absichern und gleichzeitig gelingt es der BRD, durch eine Vielzahl sogenannter bilateraler Abkommen Einfluss auf die inneren Angelegenheiten der betroffenen Staaten zu nehmen. Die Furcht nicht nur der osteuropäischen Länder nach der Annektierung der DDR durch die BRD, dass das nun wiederhergestellte Großdeutschland wieder auf den Faden der alten großdeutschen Ostpolitik wandelt, hat sich nunmehr bestätigt. Neben den klassischen Machtmitteln der ökonomischen Durchdringung benutzt die Bundesregierung heute aber noch ein anderes Element, seine Interessen in Osteuropa durchzusetzen. Das deutsche Asylrecht. Die außenpolitische Komponente des im Dezember abgeschlossenen Asylkompromisses ist nämlich bislang vollständig vernachlässigt worden. Denn mit diesem Kompromiss haben deutsche Politiker, quer durch alle Parteien, zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren nach Art einer Hegemonialmacht ungefragt über die Interessen von drei Nachbarstaaten verfügt. Indem man in Bonn Polen, Österreich und die Tschechische Republik einseitig zu sicheren Drittstaaten erklärte, wurden sie ohne Konsultation gegen ihren Willen zu ausführenden Organen der deutschen Interessenpolitik gemacht. Es ist sicher keine Ironie der Geschichte, dass die genannten drei Staaten früher einmal auf deutschen Landkarten als Generalgouvernement Polen, Protektorat Böhmen und Mähren und als Ostmarkt firmierten.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Februar 1993.
Keine Lagerunterbringung von Flüchtlingen, eine bundesweite Aktion. Seit dem 30. Januar finden in vielen Städten der Bundesrepublik Aktionen gegen die Kasernierung von Flüchtlingen statt. Hintergrund ist die im Asylverfahrensgesetz vorgesehene schnelle Behandlung und beabsichtigte Massenabschiebung mit genereller Unterbringung in staatlich kontrollierten Großlagern. Zwar existiert die sogenannte Asyldebatte seit nunmehr 15 Jahren, in denen Begriffe wie Asylant oder Wirtschaftsflüchtling als Wahlpropaganda von Politikern des Bundestages eingeführt wurden, die Rechte von Asylsuchenden wurden seither ständig und systematisch abgebaut. Aber 1990 bis 1992 folgte angesichts der Massenflucht vor der osteuropäischen und westafrikanischen Armut sowie den Konflikten auf dem Balkan und in den Südrepubliken der ehemaligen Sowjetunion die aktuelle Phase einer sozialen Konfrontation zwischen Migrantinnen und Metropolen. Die Wiedervereinigung bedingte eine Sogwirkung auf Aus- und Übersiedlerinnen, die einen gewissen Rechtsanspruch einlösten. So kamen ca. 1,5 Millionen Migrantinnen ins Land. In diesem Kontext begann seit dem Sommerloch 90 die Hetze, zuerst gegen Roma, die in der Hierarchie sicherlich unterste Gruppe, aber auch bestorganisierteste und wehrhafteste, die Kriminalisierung der Flüchtlinge und weitere Angriffe wie Aussonderung, Internierung und Abschiebung begann. Bezweckt wird mit dieser Propaganda die gesamtgesellschaftliche Neuordnung, die wirtschaftlich benötigten 300.000 zusätzlichen Arbeitskräfte jährlich im Wesentlichen mit Aussiedlerinnen und Vertragsarbeiterinnen zu besetzen.
Dass Innenminister Seiters Flüchtlingsjäger an den Ostgrenzen bezahlen will, ist eine Seite des Paktes zur Regulation der Einwanderung. Hinzu kommen Anwerbebüros für Kontingentarbeitskräfte, ein geplantes Einwanderungsgesetz, das zum Teil von der Aussiedlerregelung erfüllt wird, sowie das repressive neue Asylverfahrensgesetz mit Fangzonen an der Grenze und zuletzt Abschiebeverträge und Lager.
Lager sind die Logistik der administrativen Abwicklung und damit Drehscheibe in die Folgeunterkünfte, Abschiebeknäste oder auch die Illegalität. Lager sind ein Synonym für die Internierung von sozialen Problemen. Sie stehen für Aussonderung und Isolierung. Die kritische Psychiatrie kennt sie unter dem Begriff einer totalen Institution. Lager sind Verwaltungseinrichtungen, die als rationelle Kontrollinstrumente der Selektion und Schnellabschiebung dienen sollen. Sie sind nicht unmittelbar kostengünstiger als die Wohnungsunterbringung, sondern gemäß einer Berechnung des Bundesministers für Gesundheit ca. 30-50% teurer. Rechnen tun sie sich also erst über ihre gesellschaftliche Funktion der Beseitigung von Überschussbevölkerung. Über diese allgemeine Charakterisierung hinaus ist es sinnvoll, die einzelnen Bestandteile von Lagern, also sowohl den zentralen Anlaufstellen, den SASTs, als auch den Sammelunterkünften, den allgemeinen kommunalen oder den Bezirkssammellagern sichtbar zu machen. Studien belegen, dass Flüchtlinge dreimal traumatisiert werden, im Herkunftsland durch die Flucht, durch Asylverfahren und die Lager hier. Somit wird das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit, der Asyl- und Ausländerpolitik, der Verfahrensrationalisierung und Abschreckung geopfert. Die Lager erscheinen als der vorletzte Schritt der Psychologik totalitärer Ausgrenzung. Sie sind der letzte Schritt vor dem Pogrom. Und nicht nur die Asyldebatte allein, sondern erst die auf dem Präsentierteller gesetzten Flüchtlinge lösten die Militantisierung des Rassismus aus. Erst vor den mitten im Wohnviertel gesetzte Lager verließen die Gewaltaktionen die Ebene der Kleingruppen und formierten sich als Massenbewegung. Heute erscheint sie uns Seite an Seite mit den Behörden als Bestandteil der Politik von Aussonderung, Einkreisung und Unterdrückung. Die Einrichtung von Lagern, das Zurschaustellen von Flüchtlingen sowie die Konstruktion von Notständen und Bedrohungssituationen sind zentrale Bestandteile der rassistischen Formierung von Gesellschaft. Deshalb müssen dort antirassistische Gegenstrategien ansetzen. Die Verbindungen zur generellen Ungerechtigkeit verlaufen nicht zuletzt über die Wohnungsnot, die neue Armut und die Sparhaushalte, die von Ost nach West ausgebreitete Lohnrigidität, Erfahrungen mit Behördenwillkür und dem Sicherheitsstaat. Dieses Feld den Faschisten zu überlassen, wäre oder ist bereits eine Katastrophe.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Februar 1993.
Eine bundesweite Aktion wird stattfinden zur Beseitigung des Asylgrundrechts. Und zwar rufen mittlerweile verschiedene Gruppen dazu auf, am Tag X den Bundestag zu belagern, wobei eine Straftat, nämlich die Überschreitung der Bannmeile, nicht verhindert werden soll. Für die Blockade ist bundesweit Treffpunkt um 6 Uhr früh in Bonn beschlossen. Erste Aktionen beginnen Ende dieses Monats. Die heiße Phase wird bei der zweiten und dritten Lesung zum Paragraph 16 sein und das ist voraussichtlich in der Woche vom 26. bis 30. April. Am 7. Mai findet dann die abschließende Beratung im Bundestag statt. Auch findet in Frankfurt vom 27. Februar bis am 7.3. eine antirassistische Aktionswoche statt. Das Info wird darüber auch weiter berichten. Und hier in Freiburg, was es hier für Überlegungen gibt zur Anti-Lager- bzw. Antirassismus-Kampagne, werden wir weiter berichten. Im Moment gibt es da noch keine definitiven offiziellen Pläne.
Kleine Korrektur dazu. Am 26. oder zwischen 26. und 30. April wird im Bundestag verabschiedend beraten und im Bundesrat wird am 7. Mai dazu beraten. Zum nächsten Thema. Als die türkische Wirtschaftsministerin in der letzten Woche in Bonn war, wollte sie aufmerksam machen auf die einseitigen Investitionen von türkischen Firmen in Deutschland, während deutsche Firmen in der Türkei nicht so viel Geld lassen würden. Und sie wollte auch Geld haben für neue Investitionen in der Türkei. Der Besuch dieser Wirtschaftsministerin aus Ankara war Anlass zur Bildung eines Politikforums Deutschland-Türkei, die in ihrer Pressemitteilung davon ausgehen, es gebe
gemeinsame demokratische Werte und politische Prinzipien,
die es zu bewahren gelte und die gefördert werden sollten. Das ist schon eine Leistung. Während der Europarat erstmals in aller Öffentlichkeit Ende letzten Jahres gezwungen wurde, die Türkei der Menschenrechtsverletzungen anzuklagen, holt das Deutsche Politikforum zu einem Goodwill-Feldzug für die Türkei aus. Diese wollen überdies
enge und dauerhafte Bindungen der Türkei an das übrige Europa
pflegen, da dieses Land überaus viel für die Sicherheit und Stabilität Europas getan habe, womit wohl der NATO-Brückenkopf gegen den bösen sowjetischen Kommunismus gemeint sein soll. Es gebe gemeinsame Prinzipien, meinte auch der Sprecher dieses Politikforums am Telefon, ein Herr Schlinkert, der gleichzeitig beim Bonner Infas Meinungsinstitut beschäftigt ist. Und zur Begründung trägt er auch offenherzig vor, er sei ja auch mit einer Türkin verheiratet. Da sind noch andere Gestalten in diesem Verein drin, die sich schon früher für die NATO-Position stark gemacht haben. So zum Beispiel der ehemalige Staatssekretär Lothar Rühl, der jetzt in der Zeitung Die Welt tätig ist, oder der General AD von Sandrart oder der Ideologe der deutschen Konservativen Professor Michael Stürmer. Kein Wunder also, denn sie dienen
dem Verständnis für die Bedeutung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufgaben, die der Türkei in ihrer Region zuwachsen und deren Bewältigung im deutschen wie im europäischen und allgemein internationalen Interesse liegt.
So war also diese private Initiative, die gebildet worden ist, durchaus dazu geeignet, die schlechten Darstellungen der Türkei in der deutschen Öffentlichkeit wieder etwas zum Besseren zu drehen. Ob das allerdings gelingt, wenn die Repression, die Ausnahmezustandsregierung, die Menschenrechtsverletzungen, die Unterdrückung allgemeiner politischer Betätigung vorherrscht, das mag das Geheimnis dieses Politikforums Deutschland-Türkei bleiben. Vor 10 Jahren saß ein Mann in der Türkei, der nun im Folgenden seine Geschichte erzählen wird.
Ich bin vor 10 Jahren mit einer deutschen Reisegruppe in Türkisch-Kurdistan gewesen. Man musste damals als Reiseleiter auch jemand von einem türkischen Reisebüro mitnehmen. Und dieser Mann, den ich dabei hatte, der hat unterwegs sehr viel erzählt von Spionen, von Spionage und all diesen Dingen. Ich habe das nicht sehr ernst genommen und habe gedacht, das ist ein verrückter Alter, wie sich herausgestellt hat, zu Unrecht. Dieser Mann ist gegen Ende der Reise, wie sich herausgestellt hat, dann später vor Gericht war es ein pensionierter Geheimdienstoffizier vom MIT, ist gegen Ende der Reise zur Militärpolizei gegangen und hat mich angezeigt, weil ich im Verlauf der Reise den Touristen zu viel erzählt hätte über Kurden, über Armenier, eben über die Geschichte und Gegenwart der Region, und diese Dinge seien geeignet gewesen, die Türken und das Türkentum zu beleidigen. Man hat mich und die ganze Reisegruppe im Juni 1982 war es gewesen, verhaftet, hat die Reisegruppe aber nach 2 Tagen auf der Polizei wieder laufen lassen. Mich hat man dagegen behalten. Ich war 2 Tage auf der Polizei gewesen, das war in Tatran. Man hat mich dort relativ korrekt behandelt, also nicht geschlagen, nicht gefoltert, sonst was. Nach diesen 2 Tagen bin ich zu einem zivilen Amtsrichter gebracht worden. Das war ein sehr freundlicher Mann, der hat mir Tee angeboten, er hat in Göttingen studiert und hat mit mir gesprochen, wie schön Deutschland sei, wie schön die Türkei sei. Und gegen Ende des Gesprächs hat er festgestellt, er sei nur ein kleiner Amtsrichter und er wolle noch weiter Amtsrichter bleiben und er bittet mich um Verständnis, weil der Staatsanwalt wolle, dass ich in Haft bleibe und mein Verfahren den Militärs übergeben würde, dass er mich nun nach Diyarbakır schicken müsse.
Der dieses erzählt, heißt Ralf Braun und die Geschichte ist 10 Jahre her und er erzählt sie auch mit einem 10-jährigen Abstand. Wir trafen ihn vor kurzem in Konstanz.
Ich heute sagen muss, zu meinem Glück hat er allerdings veranlasst, dass ich an einem Sonntag nach Diyarbakır gebracht wurde. An einem, man muss dazu sagen, für die Deutschen, die Leute, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, dass es eine Trennung gibt zwischen Polizei und dann dem eigentlichen Militärgefängnis. Das heißt, die Folter, wo Aussagen erpresst werden, wo Leute gequält werden, geschieht in der Hauptsache in speziellen Verhörzentren beim Militär oder bei der politischen Polizei, im eigentlichen Gefängnis dann aber nur in einem abgeschwächteren und sehr viel geringeren Maße. Und mein Glück war nun, weil es also ein Sonntag war, dass von den zuständigen Leuten einfach niemand aufzutreiben war, dass mich diese Polizisten dann also vor das Gefängnis gefahren haben und mich dort praktisch abgeliefert haben, guckt, macht mit ihnen, was ihr wollt. Gut, auch in diesem Gefängnis wusste man an einem Sonntag nicht so viel mit mir anzufangen. Man hat mich erstmal verschlagen in einem, verprügelt in einem Maß, wie ich denke, dass es in der türkischen Armee auch für die normalen Wehrpflichtigen üblich ist, wenn sie hinkommen. Und hat mich dann in eine Zelle gesperrt und isoliert von den anderen Gefangenen. Und von Anfang an bis zum Ende, ich war also 7 Monate im Gefängnis, eigentlich die Maxime verfolgt, dass ich möglichst wenig sehen soll, dass ich also nichts mitkriege von dem, was dort passiert. Es war jetzt eine sehr schlimme Zeit damals, wo man Leute im Gefängnis verbrannt hat, wo man Leute im Gefängnis zu Tode geprügelt hat. Ich habe von all diesen Dingen direkt unmittelbar nichts mitbekommen. Ich habe es also nicht gesehen selber, ich habe es nur über Kassiva erfahren von anderen Gefangenen, was dort in anderen Teilen des Gefängnisses passiert. Weil ich Ausländer war, bin ich wahrscheinlich von allen Gefangenen, die dort im Gefängnis waren, und es waren zu 98%, kann man sagen, Kurden oder Leute, die wegen der PKK oder weil man gemeint hätte, sie würden mit ihr sympathisieren, in diesem Gefängnis in Diyarbakır waren. Ich wurde also von allen Leuten im Gefängnis am besten wohl behandelt. Das Bild, was man in Deutschland von den türkischen Gefängnissen hat, ist meistens durch den Film Midnight Express bestimmt. Und dieses Bild ist aber für die politischen Gefängnisse nicht zutreffend. Die politischen Gefängnisse in der Türkei sind mit amerikanischer und auch mit deutscher Hilfe sehr genau durchkonzipiert, dass die Gefangenen also in beständigem Stress, sei es durch Marschieren, sei es, das muss ja bedenken, dass es in Diyarbakır Kurden sind, dass ihnen am Abend türkische Gedichte ausgeteilt werden, die am nächsten Morgen auswendig hergesagt werden müssen, dass man ihnen also auch die Nachtruhe raubt. Das heißt, die Institution des Gefängnisses ist darauf angelegt, den Gefangenen entweder anzupassen, gefügig zu machen oder ihn körperlich und psychisch zu brechen. Ich hatte insgesamt 6 Gerichtsverhandlungen und wurde letztendlich dann zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, weil ich das Türkentum oder die ideelle Persönlichkeit des türkischen Volkes, was auch immer man da konstruiert hat, beleidigt hätte. Und ja, das war etwa im Oktober gewesen. Gleichzeitig ist durch die Reisegruppe, die ja nach Deutschland nach Hause kam, hier die Presse unterrichtet worden und es gab einen sich allmählich steigernden Druck der deutschen Presse auf die Behörden in Bonn, auf das Auswärtige Amt, irgendetwas zu tun, damit ich dort freikäme, weil es allgemein als Unrecht angesehen wurde, dass also ein Reiseleiter da irgendwie verhaftet wird. Das ging so weit, dass die öffentliche Meinung bzw. die Presse, die veröffentlichte Meinung, gefordert hat, die Militärhilfe an die Türkei einzustellen, weil es dann offensichtlich ein Unrechtsstaat wäre. Daraufhin ist dann im November etwa war der politische Druck dann so stark, dass das Verfahren, dass es eine Revisionsverhandlung gab vor dem obersten Militärgericht in Ankara. Das ging sehr schnell, das war 6 Wochen nach dem Urteil. Und in dieser Revisionsverhandlung ist mein Urteil dann aufgehoben worden mit formal juristischen Gründen, wie man sie finden kann, wenn man will. Und wenn man sie nicht finden will, dann kann man sie nicht finden. Man wollte sie finden. Der Grund war dann gewesen, ich hätte kein Verbrechen gegen die Staatssicherheit begangen und ich sei auch mit keiner Gruppe assoziiert gewesen. Und deswegen sei dieses Militärgericht überhaupt nicht zuständig gewesen, sondern ein Zivilgericht hätte das verhandeln müssen. Die Türkei hat nach außen hin ihr Gesicht gewahrt, indem sie ihre sogenannte Rechtsstaatlichkeit, das also ein rechtsstaatliches Verfahren war das Ganze, das ging dann zurück an dieses Zivilgericht. Gleichzeitig hat man mir aber meinen Pass in die Hand gedrückt und gesagt, verschwinde möglichst schnell aus dem Land. Das Zivilgericht hat dann später das Verfahren, weil ich natürlich nicht mehr da war, einschlafen lassen und irgendwann ist die Sache, wo ich dann sogar einen offiziellen Bescheid drüber gekriegt habe, verjährt.
So, also unter Bericht von Ralf Braun, 1982 im türkischen Gefängnis von Diyarbakir. Einige Unterschiede auch in seiner Behandlung, wenig Unterschied allerdings in dem Verhalten der deutschen Botschaft. Wir fragten Ralf Braun auch, wie er die Situation von Stefan Waldberg einschätzt.
Was meine eigenen Erfahrungen sind, denke ich, dass der öffentliche Druck hier auf die deutsche Regierung noch nicht stark genug ist und dass die deutsche Regierung natürlich von sich aus niemals irgendwas tun wird, den da rauszuholen, sondern das kümmert die einfach nicht. Die hält sich da raus und tut da nichts. Also erst wenn hier ein großer Druck aufkommt, vor allem durch die Presse oder wiederum über Öffentlichkeit, Abgeordnete, sonst was, dann werden die anfangen und sich bewegen und auf ihre türkische Außenministerium oder auf die türkische Partnerebene dann zugehen und sagen, jetzt guck doch mal und mach doch mal was und wir haben hier totale Schwierigkeiten, euch weiter entgegenzukommen, wir haben Probleme, euch weiter Waffen zu liefern etc., solange der Mann da drin sitzt.
Hast du den Eindruck, dass sich die Bedingungen, Öffentlichkeit herzustellen, in Deutschland verschlechtert haben, jetzt im Vergleich zu 10 Jahren Unterschied?
Ja.
Haben sich also verändert und verschlechtert, so Ralf Braun eben in einem Gespräch vor etwa 14 Tagen. Trotzdem laufen einige Initiativen, allerdings sehr unterschiedlicher Art, zur Freilassung von Stefan Waldberg. Es gibt auch sehr unterschiedliche Charaktere, mit denen diese Initiativen begonnen werden. Und das ist vielleicht noch sehr gelinde ausgedrückt. Sowohl über die Bundesregierung scheint es zumindest das Problem zu geben, dass gegenwärtig die deutsch-türkischen Beziehungen zu Schaden kommen könnten, wenn die Inhaftierung von Stefan Waldberg weiterhin andauern wird, ohne dass ein Ende absehbar ist. Sie hat offenbar mit stillschweigender Billigung ihren Türkeimann hingeschickt, Hans Stärken, der erstmal folgende Glaubensbekenntnisse zum Besten gab, sowohl gegenüber der türkischen Presse als auch gegenüber der deutschen. Dieser Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses sei sich sicher, so sagt er, dass die PKK auf die kurdische Zivilbevölkerung einschlage. Er sei sich auch sicher, dass die PKK Stefan Waldbech funktionalisieren würde. Und er weiß, dass Stefan kein Journalist ist, womit er noch hinter das Gericht in Diyarbakir, das Staatssicherheitsgericht, zurückfällt, weil ihm zu dieser Argumentation als Beweis noch weniger einfällt als dem Gericht. Und dann fällt diesem Hans Stärken, der CDU, ein, dass Stefan ja ein kleines Bürschchen sei, so schmächtig und schwach, dass er möglicherweise doch aus gesundheitlichen Gründen aus der Haft zu entlassen wäre. Im ZDF-Fernsehen am Dienstag erklärt er dann auch noch, was ihn besonders stört, die öffentliche Aufmerksamkeit nämlich, die um die ganze Entwicklung des Prozesses und der Verurteilung entstanden ist. Ein Originalton von Hans Stärken.
Es ist wichtig für seinen Befund, dass er jetzt nicht also weiter irgendwelche politischen Dinge dort hochzieht oder sich daran beteiligt. Und sowas findet ja in diesem Gefängnis auch statt. Wenn er sein eigenes Schicksal nicht gefährden will.
Er soll nicht politische Dinge hochziehen und das findet in diesem Gefängnis auch statt, wenn er nicht sein eigenes Schicksal gefährden will.
So meinte das Hans oder Gerd Jauch oder wie der auch immer heißt im Stern TV gestern Abend bei RTL Plus. Also der Herr Stärken hat wohl Probleme, dass der Stefan Waldbech sich politisch dort äußern würde. An dieser ganzen politischen Gestaltung der Hintergründe hat offensichtlich auch der Freundeskreis Stefan Waldbech immerhin einen wesentlichen Anteil gehabt, nämlich dass überhaupt die Hintergründe der Verurteilung offengelegt worden sind und nicht nur über die persönliche Situation von Stefan alleine geredet worden ist. Soweit also die verdeckten Aktivitäten der herrschenden Fraktion in Bonn. Die Kreise der SPD sind nicht weniger aktiv. Auch sie versprechen sich einigen Einfluss auf die türkische Regierung und halten diesen CDU-Mann Hans Stärken für ein Großmaul. Weil die türkische SHP, wenn auch nicht glückliche, so doch immerhin enge Beziehungen zur deutschen SPD habe, so meint die SPD, sie könnten über ihre Parteifreunde in Ankara Kontakt selbst bis zur Regierungsspitze aufnehmen und notfalls auch mit der Hinauszögerung von wirtschaftlicher Hilfe argumentieren, die kürzlich in Bonn gewesene türkische Wirtschaftsministerin so dringlich doch eingefordert hat. In der SPD gibt es auch einige, die aufgrund von persönlichen Interessen stärker in die Entwicklung dieser Situation um Stefan Waldbech einbezogen sind und die ihrerseits wiederum auf andere Parteigremien Einfluss nehmen könnten. Und das geht offenbar bis hin zum Teufel in Stuttgart. Dann als drittes gibt es auch noch die Journalistenverbände von DJV, Deutsche Journalistenverein oder Verband, und der IG Medien. Die letzteren haben gerade den Kopf voll mit Tarifverhandlungen, dafür sind die anderen wohl etwas stärker involviert. Von ihnen kam jedenfalls gestern folgende Mitteilung.
NATO-Generalsekretär Manfred Wörner habe mitgeteilt, dass die türkische Regierung ihm brieflich ihrer Erwartung Ausdruck gegeben hat, dass Waldbech in der Berufungsinstanz freigesprochen werde. Allerdings sähe sie sich nicht in der Lage, in das laufende Gerichtsverfahren einzugreifen. Waldbech solle in jedem Falle eine mildere Behandlung im Strafvollzug erfahren.
Es scheint also recht hoch zu gehen, bis hin zur NATO-Spitze in Brüssel. Der Freundeskreis Stefan Waldbech hat sich hingegen nicht von diesen zum Teil konkurrierenden, zum Teil parallel laufenden Entwicklungen bestimmen lassen. Sie halten nach wie vor die sofortige Freilassung von Stefan Waldbech für notwendig. Sie sind auch der Meinung, dass hier einmal mehr klar wird, wie sehr die deutsche Regierung inzwischen mit den Menschenrechtsverletzungen und der Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung zu tun hat. Sei es über die relativ engen, wenn auch nicht immer gleichmäßigen Beziehungen zur Türkei, sei es über die direkten Waffenlieferungen an die Türkei, sei es über die Abschiebungen abgelehnter Flüchtlinge in das Herkunftsland Türkei, wo ihnen Folter und eventuell auch Tod drohen könnten. Und dass die BRD dies wissenden Auges in Kauf nimmt, weil sie von einer sogenannten inländischen Fluchtalternative innerhalb der Türkei ausgeht und hierbei systematisch an der Eskalation der Konfrontation in der Westtürkei vorbeischaut. Der Freundeskreis wird für Mitte März eine weitere Gruppe von Parlamentariern, Parlamentarierinnen bitten, in die Türkei zu reisen, um einerseits Stefan Waldbech zu besuchen, andererseits sich über den Verfahrensverlauf in Kenntnis zu setzen. Diese Reise wird derzeit abgestimmt und es soll in dieser Reise auch Bezug genommen werden zu den Nefros-Feierlichkeiten am 21. März, für die der türkische Innenminister laut deutschen Pressemitteilungen von Dienstag schon vorher Unterdrückungsmaßnahmen angekündigt hat. Es gibt darüber hinaus auch nicht nur vom Freundeskreis einige Aktivitäten, obwohl auch hier noch die Postkarten zu erhalten sind, die zum Beispiel an den Stefan zu schicken sind. Interessant ist auch, dass die Freiburger Stadtverwaltung von ihrer spanischen Partnerstadt angesprochen worden ist auf die Situation von Stefan Waldberg. Interessant ist auch, dass zum Beispiel eine irische Radiostation an den deutschen Außenminister Kinkel geschrieben hat. Interessant ist auch, dass zum Beispiel eine ägyptische Zeitung über die Verurteilung von Stefan Waldberg berichtet hat.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Februar 1993.
شورشها کردستانی دلانی با دلانی دلانی لی دلانی شورشها کردستانی دلانی گوتن کردی من نامینی دلانی خورتی می دیا ول میدانی دلانی گوتن کردی من نامینی دلانی خورتی می دیا ول میدانی دلانی شورش کردستانی دلانی گوتن کردی من نامینی دلانی
لیوالان زور سپاس هن همو بمینن خوشی و ساغی و زور سپاس.
Das war Ressa und am Ende hat er sich bei seinem Publikum bedankt